Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Und meinem heutigen Gast, das ist Raoul Krauthausen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir bieten unseren Gästen eigentlich gern ein Taxi an, aber Sie wollten keins. Sie wollten lieber allein mit Ihrem Rollstuhl von Berlin-Kreuzberg hier nach Schöneberg kommen. Gab es unterwegs Hürden oder war das alles barrierefrei?
Das ging weitestgehend barrierefrei. Ich habe mich im Vorfeld informiert, ob die Aufzüge der U-Bahn funktionieren. Ich wollte deswegen kein Taxi fahren, weil es sehr schwer ist, ein rollstuhlgerechtes Taxi in der Stadt zu bekommen.
Tatsächlich?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Man muss 3 Wochen vorher buchen und das ist manchmal stellig, dass die Leute leichter vor, als es ist.
Aha.
Und dann bin ich Kleistpark ausgestiegen und dann den Rest zu Fuß. Und habe mir dann noch meine alte Nachbarschaft angeguckt.
Mhm. Ist das eigentlich schwierig in der Stadt jetzt mit den ganzen neuen Elektrorollern? Heute Morgen kam eine Statistik, 9000 sind das in Berlin und ein Großteil davon in Ihrem Kiez in Kreuzberg.
Ja, also diese Tretroller sind teilweise echt einfach querbeet in der Stadt auch im Weg aufgestellt, abgestellt. Man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die Kundinnen dieser Tretroller das eher wie Spielzeug begreifen und als ein Verkehrsmittel. Und da es ja nicht ihrs ist, sondern irgendwie so mal eben kurz geliehen, behandeln die das oft auch wie Müll manchmal. Und ich finde das schade, weil eigentlich die Idee dieser kurzen Mobilität für kurze Strecken und ist ja irgendwie auch was Modernes, finde ich ja nicht per se schlecht. Aber ich finde, wie die Leute dann damit umgehen und auch wie respektlos sie dann diese Dinge abstellen, und auch, wie prekär die Leute, die diese Dinger wieder aufladen, arbeiten, finde ich hochproblematisch.
Raoul Krauthausen stellt sich auf seiner Homepage so vor. Berliner Autor, Moderator, Medienmacher, Botschafter, Inklusionsaktivist. Und um all diese Aufgaben wird es gehen in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Jeder 10. Mensch in Deutschland ist behindert, doch im Alltagsleben spiegelt sich das nicht. Raoul Krauthausen will das ändern. Als Inklusionsaktivist kämpft er für mehr Selbstbestimmung. Wir wollen, Raoul Krauthausen, jetzt nicht die ganze Stunde über Ihre Behinderung reden, aber es wäre ja auch künstlich, jetzt gar nicht drüber zu sprechen. Stichwort Selbstbestimmung. Ich würde Sie bitten, sich einfach kurz selbst zu beschreiben.
Wie Sie eigentlich auch schon gesagt haben, mein Name ist Raoul Krauthausen, ich komme aus Berlin. Ich würde sagen, ich bin ein relativ ungeduldiger Mensch, der manchmal ein bisschen zu viele Ideen hat und auch ja, wie so ein Fuchs überall versucht zu sein. Und gleichzeitig dann aber auch so eine Ungeduld hat, wenn mir die Dinge nicht schnell genug gehen. Wenn es zum Beispiel um die Teilhabe behinderter Menschen geht. Ich mir manchmal schon die Frage stelle, wir leben im 21. Jahrhundert. Wie kann es eigentlich sein, dass zum Beispiel in Berlin es immer noch wirklich nahezu unmöglich ist, ein rollstuhlgerechtes Taxi zu bekommen? Und jede Initiative, die ich jetzt in den letzten Jahren in Berlin gesehen habe zu diesem Thema, ich von Anfang an gesagt habe, wird nicht funktionieren, weil sie überhaupt nicht kontrolliert wird.
Mhm.
Und das ärgert mich.
Interessant, dass Sie jetzt das mit dem Rollstuhl, haben Sie jetzt nur beiläufig bei der Vorstellung erwähnt, auch nicht erwähnt, dass Sie Glasknochen haben, mhm, dass Sie sehr klein sind. Das möchte ich noch ergänzen. Glasknochen, damit sind Sie geboren. Was ist das für ein Gendefekt? Was ist das genau?
Medizinisch kann ich das gar nicht so genau sagen. Es bedeutet einfach, dass meine Knochen schneller brechen als die von anderen Leuten. Aber ehrlich gesagt, ich bin auch jemand, der über die eigene Diagnose gar nicht so gerne und so viel redet. Weil ich damit ein Problem habe, sondern weil ich einfach denke, dass es irrelevant ist, ob ich Glasknochen, Muskelschwund oder eine Querschnittlähmung habe. Fakt ist, ich sitze im Rollstuhl und Fakt ist, Menschen im Rollstuhl haben Probleme in Deutschland. Und dabei soll es gar nicht so sehr um mein Schicksal gehen, sondern eigentlich um Probleme, die Menschen mit Behinderungen in Deutschland haben. Und was wir als Gesellschaft, zu der ich mich ja dann auch zähle, tun können, um auch Menschen, die im Rollstuhl sitzen, eine Teilhabe zu ermöglichen. Und nicht nur Teilhabe, sondern auch Teilgabe, also auch künstlerische Beiträge oder produktive Beiträge leisten können, mhm, auch hinter Mikro zu sein als Moderatorin und nicht nur als Gast in dem Sinne.
Haben Sie ja gemacht bei Radio Fritz vom RBB.
Genau, und da versuche ich so ein bisschen dafür zu werben, dass Teilhabe eben nicht nur bedeutet, im Publikum sitzen, sondern Teilhabe auch bedeuten kann, vor der Kamera zu sein.
Sie werben manchmal für sich mit dem Slogan Born to Roll, geboren um zu rollen. Ich verstehe das jetzt so, dass Sie den Rollstuhl nicht wie viele andere als Fessel verstehen, sondern als Vehikel, um einfach auch selbstständig zu sein.
Ja, das ist so eine Fantasie, die nicht behinderte Menschen oft haben, dass sie halt glauben, der Rollstuhl ist eine Bürde, etwas, was einen einschränkt und limitiert. Aber die rollstuhlfahrenden Menschen, die ich kenne, die sagen eher, der Rollstuhl bedeutet für sie Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, die dann aufhört, wenn eine Treppe kommt, eine Stufe kommt oder der Aufzug kaputt ist. Und ohne Rollstuhl wären wir eigentlich gefesselt und eingeschränkt. Ja? Das heißt, ein Rollstuhl ist eigentlich ein Beineersatz. Und ein Rollstuhl ist auch kein Kinderwagen, weil beim Kinderwagen ist nämlich der Unterschied, dass meistens erwachsene Menschen diesen schieben und nicht das Kind, das drin sitzt. Aber bei einem Rollstuhl fährt halt die Person, die den Rollstuhl benutzt, in der Regel selbst. Und deswegen ist es ein selbstbestimmendes Hilfsmittel.
Barrierefreie Orte finden, das kann man mit Hilfe der Wheel Map, so heißt das, in der Internetseite, eine ihrer vielen Ideen, die sie entwickelt haben. Wie funktioniert dieses Portal?
Ja, die Wheel Map ist die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, auf der Bürgerinnen und Bürger, die entweder selber betroffen sind oder vielleicht Angehörige oder Freunde haben, die im Rollstuhl sitzen, ihre Nachbarschaften bewerten können, ob sie rollstuhlgerecht ist oder nicht. Das funktioniert nach einem Ampelprinzip, das heißt, grün bedeutet, ich komme rein, gelb bedeutet, ich komme teilweise rein, also vielleicht nicht in jeden Raum. Und rot bedeutet, ich komme gar nicht rein. Und wenn man das einmal bewertet hat, kann man noch Zusatzfragen beantworten. Sowas wie, gibt es eine Toilette? Könntest du ein Foto vom Eingang machen? Sodass dann andere Nutzerinnen der Plattform sich ein Bild im Vorfeld verschaffen können von einem Ort, den sie vielleicht besuchen werden, um einzuschätzen, ob sie mit ihrem Rollstuhl da zurechtkämen.
Und das ist für ganz Deutschland?
Die Karte funktioniert weltweit. Wir sind in über 25 Sprachen online, haben 1 Million Einträge inzwischen und sind damit das größte Projekt der Welt zu dem Thema. Es ist letztendlich eine Karte von Bürgerinnen für Bürgerinnen und gar nicht so sehr, dass wir diese Daten da eintragen. Also wir
das
als
kann jeder
Verein,
machen.
Sondern es kann eben jeder machen, wie bei der Wikipedia.
Aber Sie können es dann auch nicht überprüfen?
Ehrlich gesagt, nee, das können wir nicht überprüfen. Wir können natürlich Muster erkennen. Also wenn es da an bestimmten Orten immer wieder, sagen wir mal, Konflikte gibt, wo Leute sagen, das ist grün, nein, das ist rot, das ist grün, nein, das ist rot. Und das können wir halt erkennen. Aber ehrlich gesagt, das ist ein sehr theoretisches Problem. Also wir beobachten relativ wenig Falscheinträge, auch durch Selbstbenutzen der Karten. Und vor allem, wie soll es sonst gehen? Also wir können ja nicht weltweit unterwegs sein und das evaluieren. Ja. Es gibt auch keinen Markt dafür, niemand würde dafür bezahlen. Deswegen ist es lieber so eine Information besser als gar keine, sagen wir.
Das ist eines von sehr vielen Projekten, die Sie mit Ihrem Verein Sozialhelden initiiert haben. So heißt der. Wer und was sind denn die Sozialhelden?
Die Sozialhelden sind ein gemeinnütziger Verein, der vor 15 Jahren sich gegründet hat und die Idee hat, soziale Innovationen für im Moment Menschen mit Behinderung voranzutreiben. Die Wheel Map war eines unserer ersten großen Projekte, wo wir einfach das Thema Barrierefreiheit auf eine andere Stufe gehoben haben. Wir haben es nämlich auf Smartphones gebracht und plötzlich konnten Leute mit den Geräten, die sie in ihren Hosentaschen hatten, etwas zur Barrierefreiheit beitragen. Und das war vorher eigentlich nicht möglich. Früher musste man sich immer davon abhängig machen, ob ich eine Broschüre im Bürgeramt mir abgeholt habe mit diesen Informationen, die oft veraltet waren. Und mit so einer Online-Karte kann man aber tagesaktuell Inhalte mit allen Bürgerinnen bearbeiten. Und wir waren natürlich super schnell größer als jeden Katalog, den es vorher gab. Und das war letztendlich diese neue Stufe. Ging aber nur, und da muss man auch so ein bisschen auch unsere Leistung vielleicht runterschrauben, das ging nur, weil es der Zeitgeist ermöglicht hat. Also Smartphones waren schon verbreitet und die Bürgerinnen haben gerade verstanden, wie Google Maps oder Apple Maps funktioniert.
Ja.
Und wir mussten nur sagen, genau so, nur eben für Menschen im Rollstuhl.
Mhm. Raul Krauthausen ist vor 39 Jahren in Lima auf die Welt gekommen. Der Vater Peruaner, die Mutter Deutsche. Nach einem Jahr ist die Familie dann aber nach West-Berlin gezogen. Kam Ihre Mutter da ursprünglich her?
Also meine Mutter ist Deutsche, sie kam, glaube ich, aus Düsseldorf. Aber da meine Eltern, würde ich mal sagen, politisch eher links einzuordnen sind, war dann Berlin die Stadt der Wahl.
Welche Unterstützung gab es denn hier für Sie als behindertes Kind, die es in Peru nicht gegeben hätte?
So genau kann ich das gar nicht sagen, aber meine Eltern haben mir erzählt, dass sie einfach, sie waren ja selber noch recht jung, den Entschluss gefasst haben, dass es wahrscheinlich besser ist, einfach von der Infrastruktur, auch medizinischen Versorgung, besser ist, in Deutschland zu sein. Und Berlin-West war deswegen auch die Wahl, weil mein Onkel mütterlicherseits hier schon lebte, damit er nicht zur Bundeswehr musste. Mhm. Und wir sind dann eigentlich erstmal zu denen in die Wohnung gezogen und haben dann später eine eigene Wohnung gehabt. Und meine Mutter fing dann an, hier zu studieren und hat mich sehr schnell in den Kindergarten gegeben, der Kinder mit und ohne Behinderung gleichermaßen aufnahm. Und meine Eltern hatten aber wirklich keine Ahnung von Inklusion oder Integration, wie das heute diskutiert wird, sondern sie sind einfach den Fußstapfen einer anderen Familie gefolgt, die auch ein behindertes Kind hatten. Und ich hätte auch genauso gut in einer Behindertenwerkstatt landen können. Und ich habe einfach Glück gehabt.
Waren das denn zwei verschiedene Welten, also die da drinnen in den integrativen Zirkeln, Schulen, Kindergarten und Schulen und die Welt da draußen in der ja häufig nicht integrativen Gesellschaft?
Ich habe das als Kind ehrlich gesagt nie so wahrgenommen. Als Kind war das für mich das Normalste auf der Welt, mit meinen besten Freundinnen die Zeit zu verbringen. Meistens waren meine Freundinnen ohne Behinderung. Wir haben halt viel Quatsch gemacht. Es gab Situationen, da konnte ich mal nicht mitmachen. Aber das war irgendwie auch okay, bis zu einem bestimmten Rahmen. Und ich habe eigentlich erst nach meiner Schulzeit, zum Beginn des Studiums, realisiert, dass die Schullaufbahn, die ich durchlebt habe, total untypisch war oder ist für Menschen mit Behinderung in Deutschland. Dass ich auch nie mitbekommen habe, dass meine Behinderung in der Schullaufbahn irgendwie ein Problem darstellte. Ich war einfach immer in einem Setting, wo die Schule wirklich Inklusion machen wollte und ich scheinbar auch nicht ausreichend auffiel, um dann ein Problem zu sein.
Aber mussten die nicht besonders aufpassen? Also mit Glasknochen kann man sich ja ständig was brechen.
Ja, das ist so das, was dann oft die Leute denken, auch heutzutage, wenn man über Inklusion in der Schule redet, dass dann gesagt wird, ja, Kinder mit Behinderungen, die könnten ja untergehen, gemobbt werden, sich verletzen oder, keine Ahnung, böse Sprüche von ihren Klassenkameradinnen erleben. Bei uns in der Schulklasse flogen auch Stühle. Mhm. Ne? Und ich finde das nicht in Ordnung, dann zu sagen, weil was passieren könnte, kommst du automatisch raus. Da, wo Kinder toben, ist es nun mal gefährlich. Und man kann aber vielleicht soziale Regeln entwickeln. Und bei uns hieß die soziale Regel, bei Raul wird nicht getobt.
Aha.
So, und das heißt, wenn die Kinder Fangen gespielt haben, dann war bei mir immer Klippo. Und das finde ich schön. Hm. Und fand ich auch als Kind toll, weil ich war irgendwie im Zentrum des Spiels, obwohl ich nicht mitgespielt habe. Und trotzdem haben mir Klassenkameradinnen auch mal aus Versehen den Arm gebrochen. Aber ich habe nur mal Glasknochen. Das passiert.
Da haben Sie einfach mit gelebt.
Das kann auch beim Busfahrer passieren oder vom Arzt oder den Eltern.
Ihre Eltern haben Sie aber auch nicht besonders geschont, ne?
Also ich glaube, es hat was damit zu tun, dass meine Eltern relativ jung waren, weil sie einfach selber sich gesagt haben, sie haben noch ihr eigenes Leben vor sich. Und dann war eher so die Haltung, na, der kommt halt mit. Und nicht die Haltung, ja, wie sollen wir das denn machen? Und so war ich halt dabei. Und meine Eltern haben in WGs gelebt. Ich war auf Anti-Atom-Demos genauso dabei wie in Südamerika auf einer Insel ohne Strom und fließend Wasser. Einfach so im Urlaub. Und ja, es war nie die große Frage, wie geht das? Es war immer nur problematisch, wenn dann wirklich gerade mal Knochenbrüche waren und es vielleicht irgendwie so ein bisschen am seidenen Faden hing. Aber das war nicht so oft.
Und die Mutter war Ärztin?
Meine Mutter ist Ärztin geworden dann im Laufe meiner Kindheit. Hat sicherlich viel zum Pragmatismus beigetragen bei uns in der Familie. Also, dass wir nicht bei jedem Knochenbruch ins Krankenhaus gerannt sind.
Das hat sie dann zu Hause gemacht?
Ja, sie hatte kein Röntgengerät zu Hause, aber sie hat dann halt gegipst. Und es war dann auch irgendwie Was ich an meiner Mutter sehr schätze, ist, dass sie so einen Pragmatismus hat, dass sie dann sagt, naja, was sagt uns denn dann ein Röntgenbild, dass es gebrochen ist? Ja, das wissen wir jetzt auch. So, also dann können wir auch nicht zum Krankenhaus gehen und sparen uns die 3 Stunden Wartezeit. Und dann haben wir halt einen Gips drum gemacht. Das ist dann manchmal einfacher.
Sie soll Ihnen schon sehr früh klargemacht haben, mit 18 ziehst du aus. Hat sie das ermutigt oder hat Ihnen das eher Angst gemacht?
Also als Kind fand ich das schrecklich, dass meine Mutter das zu mir gesagt hat. Ich hatte mich wirklich lange nicht geliebt und angenommen gefühlt. Ich dachte irgendwie, die will mich loswerden. Ich bin ein Klotz am Bein. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich verstanden, wie sie das meint. Am Ende war es auch 21, als sie auszog. Ja. aber es war ihr einfach, sie wollte mir einfach immer damit sagen, dass sie natürlich auch älter wird und dass sie nicht ewig für mich sorgen kann und auch nicht will. Ja. Und dass ich dann irgendwie lernen muss, auf eigenen Beinen oder Rädern zu sein. Und die hat das ziemlich klug dann auch so eingefädelt. Ich hatte dann am Anfang EinzelfallhelferInnen, die mir dann im Alltag 1-2 Tage die Woche mich begleitet haben. Und dann hatte ich Zivis und dann hatte ich irgendwann Assistenten, erst 1 Tag, dann 3 Tage und dann 8 Stunden am Tag. Und dann irgendwann war dann der Absprung relativ einfach.
Sie haben in Berlin studiert, zunächst Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, später dann Design Thinking. Was ist denn das?
Design Thinking ist ein Studium an dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, an der sogenannten D-School. Es geht ungefähr 1 Jahr, wo man Innovation lernt. Also wie kommt man auf neue Ideen, Kreativitätstechniken, wie macht man Brainstorming? Das ist eher ein Zertifikat, das man bekommt als ein Studium. Und das kann Leute machen, die gerade am Ende ihres eigentlichen Studiums sind, so als Ergänzung. Und das ist ein interdisziplinärer Studiengang und man erarbeitet in interdisziplinären Teams für komplexe Problemstellungen Lösungen. Und das ist sehr spannend. Das ist ein bisschen wie Kindergarten.
Sie nennen sich Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Ich nenne Sie dann jetzt Problemlöser. Einverstanden?
Gerne.
Raoul Krauthausen ist heute bei uns und er sagt in Interviews gern, er wollte nie ein Berufsbehinderter werden. Aber das sind Sie doch irgendwie doch.
Ja, bis zu meinem 27. Lebensjahr wollte ich mit dem Thema Behinderung wirklich nur das Nötigste zu tun haben. Ne? Also was meine eigene Behinderung angeht vielleicht. Ist nicht so, dass ich das verdrängt habe, sondern ich einfach die Haltung hatte, es wird ja auch nicht jede Frau Frauenbeauftragte und muss auch nicht werden. Auch wenn man sicherlich viel mehr Frauenbeauftragte bräuchte heutzutage. Aber diese Selbstverständlichkeit, die viele Leute annahmen, die hat mich eher gestört. Und dann durch das Schreiben meiner Diplomarbeit, wo ich mich dann mit dem Thema die Darstellung behinderter Menschen im deutschen Fernsehen auseinandergesetzt habe, fiel mir auf, okay, krass, da ist eine Welt, die hast du noch gar nicht erforscht und entdeckt, nämlich die Welt der Menschen mit Behinderung und deren Wissenschaften, der Disability Studies. Und merkte, dass Dinge, die ich in meinem Leben einfach ganz subjektiv beobachtet habe, vor 30 Jahren in den USA schon mal jemand in ein Buch geschrieben hat. Und da wurde ich plötzlich total demütig und stellte fest, okay, versuch doch mal das, was du gelernt hast im Studium Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, also Werbung, ja, das zu verwenden, dein Wissen, um das Thema Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft auch anders zu vermarkten und zu verpacken. Und die Wheelmap ist letztendlich eines dieser Ideen davon.
Diese Karte.
Die Karte für rollstuhlgerechte Orte. Einfach etwas auf dem Smartphone tun, was vorher noch nie auf Smartphones war. So versuchen wir auch in der Kommunikation mit unseren Projekten immer etwas zu machen, das es so noch nicht gab.
Zum Beispiel, weil Sie die Medien gerade angesprochen haben, haben Sie auch ein Portal initiiert, das heißt Leitmedien, aber mit D gesprochen, wie
genau.
Leiden, wie das Leid,
ja.
Leitmedien. Nachhilfeunterricht für Journalisten im Umgang mit dem Thema Inklusion und Behinderung.
Genau.
Wo besteht denn der meiste Nachhilfebedarf?
Ein großes Problem in Deutschland ist, dass wir Behinderung immer als etwas begreifen, das medizinisch begründet ist. Also, dass wir sagen, die Person muss therapiert werden, abgetrieben werden, Pränataldiagnostik. PID, all diese ganzen Fragen sind dann sehr schnell sehr medizinisch. Und dann wird ganz oft gesagt, jemand macht trotz seiner Behinderung etwas. Und wir vergessen dabei, dass es eben nicht nur diese medizinische Komponente gibt, dass der behinderte Mensch für sein Schicksal verantwortlich ist. Ja, also wenn du nicht Sport machst, dann hast du halt selber Schuld. Oder wenn du nicht genug dich anstrengst, dann hast du selber Schuld. Sondern dass es eben auch eine soziale oder eine menschenrechtliche Perspektive gibt, die sagt, okay, vielleicht haben es behinderte Menschen in Deutschland auch so schwer, weil es keine Untertitel im Fernsehen gibt oder weil die Kanzlerin, wenn sie spricht, keine Gebärdensprachdolmetscherin dabei hat oder eben weil es keine Aufzüge gibt oder Aufzüge kaputt sind. Mhm. Und dass die Gesellschaft auch viel dafür tun kann, um die Teilhabe behinderter Menschen zu ermöglichen, wird journalistisch viel zu selten diskutiert. Und wenn Behinderung diskutiert wird, dann entweder als Opfer oder als Superheld. Ja? Also der sogenannte Superkrüppel, der ohne Arme und Beine den Mount Everest erklimmt und paralympisch sich zurück ins Leben kämpft. Und es gibt aber Menschen, die dazwischen liegen. Die meisten behinderten Menschen sind Menschen wie sie auch, die auch Träume, Wünsche, Ziele haben, die aber nicht alle unbedingt Astronautin werden möchten. Mhm. Und die finden medial so gut wie gar nicht statt. Und das ist ein großes Problem. Und wenn man jetzt ganz konkret den Journalismus sich anguckt, wer redet über das Thema Behinderung, sind es meistens nicht Behinderte.
Sie reden selbst, haben eine Fernsehshow, die Sie moderieren im Internet. Face to Face, Krauthausen Face to Face, ist ja im Grunde so eine Sendung wie unsere hier. Wie unterscheidet die sich aber doch?
Also die Sendung geht eine halbe Stunde lang, läuft fünfmal im Jahr auf Sport1 und unter krauthausen.tv kann man sich die Folgen alle ansehen. Wir haben uns damals die Frage gestellt, als wir die Sendung konzipiert haben, welche Menschen mit Behinderung tauchen medial auf? Und entweder es sind halt eben die Opfer, also die im Krankenhaus irgendein Schicksal erlitten haben, oder es sind die Helden, die paralympisch irgendwas erreicht haben, oder sie arbeiten politisch, oder aber sie reden über Behinderung. Aber wir haben so gut wie kein Format in Deutschland, das über KünstlerInnen mit Behinderung spricht. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten eine Fernsehsendung machen, wo wir KünstlerInnen einladen und mit denen über Inklusion sprechen. Mhm. Viele, oder über Kunst vor allem auch, und viele von denen haben eine Behinderung, die wir einladen, aber wir haben auch Gäste ohne Behinderung, die aber irgendwie in ihrer Kunst das Thema Behinderung verarbeiten oder aufgreifen. Mhm. Und ich als Moderator mit Behinderung versuche dann, sie manchmal auch aus der Reserve zu locken und dann zu fragen, so, darfst du das eigentlich?
Mhm. Also man merkt schon, das gesellschaftliche Engagement ist Ihnen besonders wichtig. Also auch das Ändern von Strukturen, die die Teilhabe und die Präsenz von Behinderten in unserer Gesellschaft einschränken. Sie fordern weg mit all den besonderen Angeboten, von Förderschulen bis zu Behindertenwerkstätten. Vorhin haben Sie auch gesagt, Sie selbst wären vielleicht sonst in so einer Behindertenwerkstatt gelandet. Warum sind Behindertenwerkstätten, nehmen wir das als Beispiel, eine Sackgasse?
Die wenigsten Hörerinnen und Hörer da draußen wissen wahrscheinlich, dass Menschen, die in Werkstätten beschäftigt sind, weniger als den Mindestlohn verdienen. Dass die oft 8 Stunden am Tag arbeiten und am Ende mit 160 Euro im Monat als Taschengeld wohlgemerkt rausgehen. Und dass die Werkstätten aber ihre Existenzberechtigung damit begründen, dass sie sagen, wir qualifizieren Menschen mit Behinderungen für den ersten Arbeitsmarkt. Wenn man sich die Zahlen aber genau anguckt, stellt man fest, dass sie unter 1% überhaupt in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln. Und jede öffentliche Behörde, die diese Erfolgsquote hätte von unter 1%, würde man sofort zumachen. Mhm. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, warum sind die so niedrig? Und dann stellt man fest, wenn man genauer hinschaut, dass es oft daran liegt, dass sie untereinander die Werkstätten in Konkurrenz stehen, um Aufträge aus der privaten Wirtschaft und dann natürlich schön blöd werden, wenn sie ihre besten MitarbeiterInnen in den ersten Arbeitsmarkt überführen, weil sie dann nicht mehr konkurrenzfähig sind. Das heißt, sie finden jedes Jahr aufs Neue Gründe, warum diese oder diese Mitarbeiterin oder Beschäftigte noch nicht bereit ist für den ersten Arbeitsmarkt, aber vermitteln eben nicht mehr. Und das ist ein großes, großes Problem und ein K.O.-Kriterium, das ich immer anlege, wenn ich mit diesen Werkstätten rede, wie viele Menschen mit Behinderung sind eigentlich in der Führungsetage bei Ihnen? Und meistens, also fast immer, sagen sie keiner. Mhm. Und dann ist eigentlich schon klar, du brauchst nicht weiterreden. Ja, das ist so, wie wenn Frauen nur in den unteren Ebenen arbeiten und in der Führungsetage auch nicht angestrebt wird, das zu verändern, dass Frauen auch nach oben dürfen. Und
das heißt, Sie kritisieren dieses ganze System, selbst wenn in diesem System ja viele Menschen mit sehr großem Engagement arbeiten.
Wir arbeiten, also das Perverse an der ganzen Geschichte ist, dass selbst in den Werkstätten unterschieden wird zwischen Beschäftigten und Angestellten. Die Beschäftigten sind die Menschen mit Behinderung, die Grundsicherung beziehen und dann 8 Stunden am Tag am Fließband Körbe flechten oder was auch immer machen. Und die Angestellten sind die Menschen ohne Behinderung, die diese Menschen dann anleiten. Es gibt gar keine, selbst in diesem Betrieb, gar keine Durchlässigkeit. Dafür können natürlich die Angestellten nichts. Dafür kann sicherlich auch der Chef oder die Chefin der Werkstatt nichts. Aber dafür kann die Politik etwas tun. Und da muss sie auch Verantwortung übernehmen und sagen, wir müssen diese Systeme zumindest mittelfristig auflösen. Wir als Behindertenbewegung fordern nicht, dass diese Werkstätten morgen sofort alle geschlossen werden. Das hat niemand von uns behauptet. Wir fordern einfach nur, dass wir dafür sorgen müssen, dass diese Werkstätten kleiner werden. Und daran denkt in Deutschland gerade niemand.
Raul Krauthausen, wie viele Menschen haben Sie so um sich, die Sie im Alltag unterstützen?
Also ich würde da gerne unterscheiden zwischen verschiedenen Ebenen der Unterstützung. Also es gibt sicherlich moralische Unterstützung, das sind dann Freunde, Familie, vielleicht auch Kolleginnen. Dann gibt es eine Arbeitsunterstützung, das sind dann Kolleginnen. Ich mache ja auch nicht alles alleine, wir sind eher ein Team. Und dann gibt es so eine pflegerische Unterstützung. Das sind dann Assistentinnen, die bei mir morgens und abends reinkommen nach Hause und mir in so klassischen pflegerischen Tätigkeiten erstmal so die Grundlage schaffen, dass ich überhaupt das Haus verlassen kann.
Bezahlt werden diese Assistentinnen vom Sozialamt, was allerdings harte Konsequenzen für sie hat. Das hat mich wirklich umgehauen in der Vorbereitung, denn sie fallen damit unter das Sozialhilfegesetz, obwohl sie mit der Arbeit in ihrem Verein Sozialhelden eine 50-60-Stunden-Woche haben. Was bedeutet das konkret für ihre Finanzen?
Das bedeutet, dass ich ein bestimmtes Einkommen nicht überschreiten darf. Das ist ungefähr das Durchschnittseinkommen der Deutschen. Das heißt, Karrierechancen nach oben im Sinne eines Aufstiegs mit mehr Gehalt ist mir grundsätzlich verwehrt. Alles, was ich mehr verdienen würde, würde das Sozialamt sofort wieder einkassieren. Und ich dürfte nicht mehr sparen als 25.000 Euro, weil auch das ja dann als Vermögen, was dann alles darüber erzählt, eingezogen werden würde.
Sie dürfen auch nichts erben.
Ich darf nicht erben. Und 25.000 Euro klingt erstmal nach viel Geld, aber es gilt halt fürs Leben. Mhm. Das heißt, sowas wie eine Altersvorsorge, Bausparvertrag, Ausbildungskonto für die eigenen Kinder ist nicht drin. Und auch ein Auto werde ich mir so nicht leisten können. Und hinzu kommt noch, dass ich alle 3 Monate dem Sozialamt meine Kontoauszüge schicken muss. Dass zweimal im Jahr ich geprüft werde, ob ich immer noch behindert bin. Und das sind alles so Dinge, wo ich denke, so Mann, führt doch mal in eurer Datenbank ein Tool ein, wo man sagen kann, Glasknochen geht grundsätzlich nicht weg. So, weil das ist noch nie weggegangen. Es macht keinen Sinn, alle 3 Monate oder 6 Monate zu gucken, ob das immer noch so ist. Und keine Ahnung, mein Einkommen könnt ihr eigentlich auch checken durch meine Steuererklärung. Also warum ist das so eine doppelt und dreifach Arbeit und für mich auch immer eine Demütigung. Und ich möchte genauso Karriere machen dürfen wie Menschen ohne Behinderung auch. Das Menschen mit Behinderung werden ja letztendlich doppelt bestraft. Ne? Also einmal, dass wir mit unserer Behinderung sowieso im Alltag zurechtkommen müssen, also durch Barrieren, die uns permanent hingestellt werden. Und dann auch noch für die Beseitigung der Barrieren mit aufkommen sollen. Und das ist ungerecht. In einer Solidargemeinschaft ist das genauso ungerecht, wie dass einem Millionär Kindergeld gezahlt wird, aber der alleinerziehenden Mutter, die auf Grundsicherung angewiesen ist, nicht.
2013 sind Sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Haben Sie überlegt, aufgrund solcher Regelungen wie dem Sozialhilfegesetz das abzulehnen?
Sicher. Ich muss auch sagen, das ist das erste Mal, dass ich das öffentlich sage, aber ich bin jetzt 39 Jahre alt und habe, würde ich mal sagen, viele Preise gewonnen, habe versucht, das auf einen braven Weg, mich für die Belange behinderter Menschen einzusetzen, habe mich mit vielen MinisterInnen und PolitikerInnen fotografieren lassen und muss am Ende ernüchtert feststellen, So viel hat das ja alles nicht gebracht. So, das war dann eher so eine Kopftätschel-Charity-Nummer für viele. Mhm. Und vielleicht brauchen wir jetzt einen anderen Weg. Und ein großes Vorbild könnte da schon auch die Umweltbewegung sein, die ja jetzt gerade wieder erstarkt, von Fridays for Future über Extinction Rebellion. Also auch da mal so die Frage zu stellen, okay, wie brav waren wir eigentlich die letzten Jahre und wie brav war die Behindertenbewegung? Und da jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mehr zivil Ungehorsam an den Tag zu bringen, täte, glaube ich, Mensch mit Behinderung ganz gut.
Ich habe sowieso den Eindruck, Ihre Lebensstrategie ist eher Angriff nach vorn, oder?
Ja, Angriff nicht im Sinne von Krieg, sondern nee, eher die Leute aus ihrer Reserve locken. Mhm. Also ich finde es ja total spannend zu merken, dass die anderen, also die nichts für behinderte Menschen tun, eigentlich gar keine Argumente haben. Ne, sondern dass sie dann immer so Sonntagsreden schwingen und sagen, wir müssen erst die Barrieren in den Köpfen senken und alle klatschen. Und ich als behinderter Mensch denke so, ja, what the fuck, was meinst du denn eigentlich jetzt genau? Und Barrieren in den Köpfen können wir nur senken, wenn wir einander begegnen. Wenn der Aufzug aber nicht existiert, dann können wir nicht begegnen. Das heißt, wir können auch nicht die Barrieren in den Köpfen senken. Das heißt, wir müssen auch eigentlich erst den Aufzug bauen, damit Barrieren in den Köpfen sinken können und nicht umgekehrt. Das heißt, jede Politikerin, die sagt, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, will eigentlich keine Verantwortung übernehmen. Und das regt mich zunehmend auf.
Es ist interessant, dass Sie sagen, was hat das denn eigentlich gebracht? Nicht genug, all dieses Engagement. Wir müssen schärfer werden, wir müssen vielleicht auch aggressiver werden. Sie resignieren nicht.
Ich resigniere nicht und ich habe auch ein bisschen Hoffnung einmal auf die kommende Generation, junge Menschen mit Behinderung, die jetzt noch nie es erlebt haben, zum Beispiel, dass Busse keine Rampen hatten. Ja, inzwischen haben alle Busse in Berlin Rampen. Und ich kann mich noch erinnern, wo ich gar nicht Bus fahren konnte.
Sie haben sich, glaube ich, eine Mini-Rampe selber gebaut.
Genau. Und das heißt, ich habe ein bisschen Hoffnung auf die neue Generation, dass die jetzt vielleicht auch mehr will und mehr erwartet und mehr verlangt im Sinne der Teilhabe. Und witzigerweise sind viele Geschichten, die Menschen mit Behinderung in den letzten Jahren bekommen haben, dann am Ende gerichtlich erwürgt worden. Also sowas wie der Wahlrechtsausschluss behinderter Menschen, die unter Vollbetreuung stehen, hat am Ende das Bundesverfassungsgericht gekippt. So. Ja. Und es ist eigentlich traurig, dass die Regierung dazu selbst nicht in der Lage war, das zu tun und dass am Ende dann die Gerichte Deutschlands das entscheiden müssen. Es macht sowieso den Eindruck gerade, dass unsere Regierung eher das Bundesverfassungsgericht stellt, als die Parteien, die wir gewählt haben.
Sie sind so umtriebig, dass sich manche Menschen schon mal Sorgen um Sie machen. Fällt Ihnen das schwer, auch mal zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr?
Ja, ich bin gerade in dem Lernprozess, Nein zu sagen. Es gibt natürlich viele Leute, die natürlich auch mit ihren Anliegen auf mich zukommen. Ich kann nicht allen Menschen helfen und ich möchte auch nicht mehr auf jeder Veranstaltung zugegen sein. Ich muss jetzt versuchen, besser zu werden im Einsetzen meiner Ressourcen. Ich finde es ehrenwert und toll, dass die Menschen sich Sorgen machen. Aber ich kann auch versichern, dass ich nicht alleine bin. Dass ich ein großartiges Team habe, großartige freundschaftliche Unterstützung habe und schon auch dafür sorge, dass ich mindestens 8 Stunden am Tag schlafe.
Das ist gut. Raoul Krauthausen, ich habe Sie vorhin den Problemlöser genannt. An welchem Problem, an welcher Problemlösung arbeiten Sie denn aktuell?
Also momentan, wir haben ja vorhin über Werkstätten für Menschen mit Behinderungen gesprochen. Momentan arbeiten wir im gemeinnützigen Verein Sozialhelden an einem Projekt, das nennt sich Jobinklusive. Das ist eine Kampagne, die dafür wirbt, Menschen mit Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt direkt zu beschäftigen und die Tools und Methoden und Fördergelder, die es dafür gibt, auch den ArbeitgeberInnen entsprechend zu präsentieren, weil viele wissen das oft gar nicht. Und wir versuchen das dabei auf Augenhöhe mit den Unternehmen zu besprechen, also wirklich zu verstehen, warum haben sie bisher eigentlich noch niemanden beschäftigt, welche Ängste und Vorurteile gibt es vielleicht oder auch, was haben sie versucht und es vielleicht trotzdem nicht geschafft. Und da einfach auch ihnen dabei zu helfen, ihren Einstellungs- und Recruiting-Prozess zu verbessern. Weil wir wissen aus der Untersuchung, dass der erste oder die erste Beschäftigte mit Behinderung im Betrieb die größte Hürde darstellt. Mhm. Die 2. bis 10. ist dann nicht mehr das große Problem. Und das heißt, diesen ersten Schritt muss man gehen. Und wir vermissen es ein bisschen, dass andere Akteurinnen sich zu diesem Thema irgendwie nicht auf Augenhöhe mit Unternehmen unterhalten, sondern eher aus so einer Charity-Ecke heraus. Politiker appellieren oder Lebenshilfen dann sagen, ja, wir haben ja einen ausgelagerten Arbeitsplatz mal gemacht, aber das nicht das große Rad drehen.
Ja.
Wir wollen es jetzt mal grundsätzlich angehen.
Und wie bringen Sie diese Idee an die Unternehmen heran?
Also eine Idee, über die wir gerade sinieren und auch versuchen, wirklich was zu verändern, ist, über die großen Jobportale zu gehen, wo Unternehmen eben Anzeigen schalten und da vielleicht auch mit den Jobportalen Serviceangebote zu entwickeln, wie Unternehmen leichter sich informieren können über Beschäftigung behinderter Menschen. Das hat noch keiner versucht.
Mhm.
Und wir fragen uns immer, warum müssen wir da eigentlich die Ersten sein, die das tun? Aber offensichtlich ist das jetzt unsere Aufgabe.
Eine Stunde im Gespräch mit Raoul Krauthausen ist schnell umgegangen. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Ich danke.
Sehr gerne, es hat Spaß gemacht.
Und ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viel über Ihre Behinderung gesprochen.
Nö, war okay.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Gerne.